Ja, schönen guten Morgen. Lasst mich gern zu Anfang noch einmal beten. Ihr könnt gerne aufstehen. Vater, ich möchte danken, dass wir ja jetzt gemeinsam einfach in dein Wort schauen dürfen, dass dein Wort ja uns korrigiert, ja auf so eine übernatürliche Art und Weise in unser Herz spricht. Und lass uns offen werden für dein Wort, lass uns ja genau das heute tun, ja korrigiert werden von deinem Wort, wo es nötig ist. Ja, mach uns bereit dafür, deine Worte aufzunehmen, Herr. Amen. Wir werden heute weitermachen in der Bergpredigt. Und wer sich noch an letzte Woche erinnern kann, der weiß, letzte Woche ging es darum, um Sorgen. Um Sorgen, die ich in Bezug auf mein Leben habe, Sorgen, die mich so im Alltag beschäftigen. Und heute ist der Blick von unseren Sorgen über mein Leben, über meine Umstände, weg auf meinen Nächsten. Die Sorgen, die ich vielleicht um meinen Nächsten habe. Ich sehe jemanden, wie er sich verhält, und ich habe irgendwie Sorge um ihn. Das ist der Abschnitt von heute. Und ich habe letztens ein lustiges Zitat gelesen. Aber ich glaube, es ist super treffend. Wir werden heute über eine Stelle reden, die ja Johannes 3, Vers 16 bei vielen als Lieblingsstelle abgelöst hat. Ja, sie ist mit einer der bekanntesten Bibelstellen geworden des 21. Jahrhunderts. Es ist ein Mundtotmacher, wenn dich jemand korrigieren will. Und ja, es fühlt sich manchmal an wie vielleicht die kalte Cola an einem heißen Sommertag. Und du denkst, boah, schön, dass ich jetzt diese Karte spielen kann. Die Verse, um die es heute gehen wird, stehen in Matthäus 7, 1 bis 6. Und es beginnt mit den Worten, richtet nicht. Ich werde es einmal vorlesen, Matthäus 7, 1 bis 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in dem Auge deines Bruders ist, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, erlaube mir, ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Vers 1. Was meint Jesus damit? Es wird oft halt, deswegen ist es auch der Lieblingsvers von vielen, wird als Karte gespielt, wenn jemand dich korrigieren will und dann sagst du, ey, du sollst mich nicht richten. Niemand soll hier einander richten, wir sollen uns alle so leben lassen, wie wir wollen und Hauptsache, man darf keinem irgendwie auf die Füße treten oder so. Ist das wirklich so gemeint? Ist hier wirklich mit gemeint, wie Jesus es vielleicht an anderer Stelle formuliert, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich darf gar nicht. Tatsächlich fordert uns die Bibel an vielen Stellen genau dazu auf. Sie fordert uns an vielen Stellen genau dazu auf, Korrektur auszuüben, jemanden anzusprechen auf seine Sünde, ihn zu ermahnen. Wir haben 1. Thessalonicher 5, Vers 10 zum Beispiel. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Hebräer 3, Vers 13, sondern ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Allein das Wort, viele werden es vielleicht schon mal gehört haben, Parakleo, dieses Ermahnen kommt über 100 Mal im Neuen Testament vor. 35 Mal benutzt Paulus es im Sinne von entweder ich ermahne euch oder ermahnt einander und fordert die Gemeinde dazu auf. Unser ganzes System als Gemeinde ist auch darauf irgendwo gegründet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Frage gestellt habt, warum wir ja Leute irgendwie auch vielleicht ausschließen oder Gemeindedisziplin verüben. Es ist genau der Grund. Wir sehen ein korrekturbedürftiges Leben. Wir sehen, dass da jemand Korrektur braucht und wir gehen auf ihn zu und müssen ihn korrigieren. Matthäus 18 führt Jesus das aus. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen und so weiter und so fort. Und auch Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 5, ab Vers 12, denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr nicht die, die drin sind. Also übersetzt für uns, wir müssen nicht die Leute außerhalb der Gemeinde richten, aber in der Gemeinde, da müssen wir schon bewerten, beurteilen und da einander korrigieren. Also offensichtlich ist es ein Gedanke, den wir so in der Bibel finden. Es ist ein Gedanke, der ganz präsent sogar ist und wozu wir aufgefordert werden und wo Paulus das selbst auch tut. Also wie passt das jetzt mit unserem Vers von heute, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, zusammen? Selbst in unserem heutigen Abschnitt könnte man meinen, Jesus widerspricht sich. Vers 5 sagt er zum Beispiel, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Also erst das, dann kannst du jemanden korrigieren, dann kannst du den Splitter aus eines anderen Auge ziehen. Widerspricht Jesus sich hier selbst? Nein, tut er nicht. Was meint er damit, wenn er hier von richtet nicht spricht? Erfüllt diesen für uns vielleicht noch hohlen Begriff in Vers 2 mit einem Inhalt, denn er sagt, denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Dieses Richten, das er hier benutzt, ist nicht ein Bewerten. Ich gucke, was tut jemand und sage, ja, du bist ja irgendwie nicht ganz mit Gottes Wort auf einer Linie, sondern es geht um ein Urteil aussprechen. Wir sehen jetzt zum Beispiel, es veranschaulicht das vielleicht ein bisschen, da ist ein Blindgeborener, die Begebenheit kennen wir vielleicht aus den Evangelien, ein Blindgeborener, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, was hat er gemacht? Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt, dass ihm dieses Urteil widerfahren ist? Und so haben die Leute von damals gedacht. Sie haben Urteile ausgesprochen, sie haben Urteile vorausgesetzt. So war es damals. Und so hat die Gesellschaft damals gedacht. Und das ist hier genau gemeint, wir sollen nicht urteilen. Wir können auch gar nicht urteilen. Wir sollen nicht dieses Urteil und diese Strafe, ja, die Gott vielleicht irgendwann mal tun wird, auch vollbringen wird, sollen wir nicht aussprechen über jemanden. Und sowas würden wir heutzutage ja nicht machen. Also es waren die Leute von damals vielleicht, und das ist bei uns, also habe ich zumindest noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, so dem wird das und das widerfahren, weil er dieses und jenes getan hat. Das machen wir gar nicht. Aber wir meinen es. Wir machen es nicht, wir sprechen es nicht aus, aber wir meinen es. Ich gebe uns ein paar Beispiele. Wir sagen Dinge wie, der oder die tut diesen Dienst nur, um gesehen zu werden. Und urteilen damit, dass Gott ihren Dienst nicht anerkennen wird oder seinen Dienst nicht anerkennen wird. Wir sagen Dinge wie, ja, der dient dem Mammon. Wo die Bibel sagt, du kannst entweder dem Herrn oder dem Mammon dienen, aber nicht beidem, sprechen jemand quasi das Heil eigentlich ab. Das hingegebene Leben zu Christus. Wir sagen Dinge wie, ja, der denkt nur an sich selbst, der ist sich selbst am nächsten. Wo die Bibel in 1. Johannes sagt, wer die Bruderliebe nicht in sich hat, der hat die Liebe Gottes nicht in sich. Wir sprechen teilweise ganzen Generationen das Feuer für Jesus ab. Ja, die Alten sind eingeschlafen, irgendwie ist da kein Feuer mehr. Und umgekehrt vielleicht mit den Jüngeren, ja, die haben doch alle keine Gottesfurcht mehr. Ich meine, kommen mit Turnschuhen und mit Shorts in Gottesdienst, die können doch gar keine Gottesfurcht haben. Und ich weiß, es ist ein heißes Eisen, wir wollen uns gar nicht um die Frage jetzt drehen, aber so gehen wir doch miteinander um. Wir würden nie zu jemandem sagen, so, du hast keine Gottesfurcht und wirst deswegen das Himmelreich niemals sehen. Aber wir sagen Dinge, die das eigentlich implizieren. Und wir haben Gottes Urteil nie direkt über jemanden ausgesprochen, aber indirekt, wir meinen es, auch wenn uns das vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber wisst ihr, was all diese Sachen, all diese Anschuldigungen vielleicht, die wir jemand anderem gegenüber bringen können, darbringen können, wisst ihr, was die alle gemeinsam haben? Wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, warum jemand dient und aus welcher Motivation er dient. Und auch die ganzen Dinge, die wir davor in Matthäus hatten, das Spenden geben, das Fasten, das Beten und so weiter. Ich weiß nicht, was in dem Herzen meines Bruders oder meiner Schwester abgeht. Ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht beurteilen. Auch wenn ich meine, es beurteilen zu können, ich kann es nicht beurteilen. In 1. Korinther 4 findet Paulus da, glaube ich, sehr gute Worte, um das zu veranschaulichen. 1. Korinther 4, 3 bis 5 sagt er, mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht irgendwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Was Paulus hier sagt ist, Es tut eigentlich gar nicht zur Sache, wie mich jemand bewertet. Und es tut auch eigentlich gar nicht zur Sache, wie ich selbst mich bewerte. Ich kann hier vorne stehen und ihr denkt vielleicht, ja, dann macht das nur zur Selbstdarstellung. Und ich stehe hier vorne und bin voll der Überzeugung, ich mache das für Gott. Aber wer am Ende recht hat, das werden wir an dem Tag erfahren, wo Gott das Licht anmacht. Wo die Finsternis ja mit Licht erfüllt wird. Und wir können es einfach nicht beurteilen. Vers 2 sagt uns dann, denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das auch schon mal gefragt habt, aber von wem ist hier die Rede? Wer urteilt über uns so, wie ich über jemand anderen urteile? Viele gehen davon aus, dass hier gemeint ist, dass meine Geschwister mich dann halt genauso beurteilen. Also ich komme zu spät oder jemand kommt zu spät zum Gottesdienst. Ich erhebe den Finger und sage, ey, Pünktlichkeit, ein guter Christ ist pünktlich. Nächste Woche bin ich zu Hause irgendwie mit dem Kleinen beschäftigt, komme selber zu spät und dann steht der gleiche Bruder, den ich letzte Woche ermahnt habe, da mit erhobenem Finger und sage, ja, du bist selber nicht pünktlich. Ist das damit gemeint? In 1. Korinther, das, was wir gerade gelesen haben, sagt Paulus, ja, ist eigentlich egal, wie Menschen mich beurteilen. Ist auch egal, wie ich mich selbst beurteile. Es wäre nicht ganz schlüssig, wenn Jesus hier sagen oder so warnen würde davor, dass andere Menschen uns beurteilen. Das Urteil von anderen Menschen ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das, worauf der Vers hinaus will, und das wird auch vielleicht in der Parallelstelle deutlich, Markus 4 steht quasi genau der gleiche Vers. Jesus redet hier über das endgültige Preisgericht. Über ein Gericht, wo Gott dastehen wird und wir Lohn empfangen oder eben keinen Lohn empfangen. Und mit dem, wie wir hier auf dieser Erde richten, sammeln wir uns Schablonen in einem kleinen Fächchen vielleicht da oben an, die irgendwann mal genauso an uns gelegt werden, wie wir sie jetzt an unsere Geschwister legen. Da geht es nicht darum, wie mich ein Bruder beurteilt, es geht darum, wie Gott mich irgendwann mal beurteilen wird. Und wie gesagt, mit welchem Urteil, ja, oder welches Urteil ich ausspreche, damit diese Schablone drücke ich Gott in die Hand und sage, beurteile mich auch daran. Und deswegen warnt Jesus hier davor und sagt, richtet nicht, tut es nicht. Lass uns in Vers 3 bis 5 reinschauen. Ich glaube, die werden sehr, sehr spannend für uns. Sagt Jesus, was aber siehst du den Splitter, der in dem Auge deines Bruders ist, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Ich möchte mit uns über drei Wahrheiten nachdenken, die wir in diesem Text finden. Die erste Wahrheit ist, jeder von uns hat einen Balken im Auge. Jeder von uns hat einen Balken im Auge. Als Jugendleiter kommt es hin und wieder dazu, dass du Seelsorgegespräche führen darfst, du begleitest Menschen, die kommen zu dir und sagen, ey Daniel, ich brauche deinen Rat oder ich würde gerne über irgendwas reden. Und wenn du dann so spazieren bist oder wo auch immer bist, dann kommen da manchmal echt schlimme Sachen an die Oberfläche. Und zwar Sachen, die wirklich tiefsündig sind. Wo jemand dir Sachen beichtet in seinem Leben und sagt, boah, ich bin da echt wirklich auf Abwägen gewesen. Ich habe wirklich Mist gebaut. Und das ein oder andere Mal, ist wirklich nicht nur einmal gewesen, habe ich dann als Antwort gekriegt, wo jemand mir das erzählt hat und um Rat gefragt hat, weil ich dachte irgendwie, du wärst schockierter darüber. Ich dachte irgendwie, du würdest jetzt geschockt sein. Ich dachte, du würdest mich mit anderen Augen sehen. Ich dachte nicht, dass du so verständnisvoll sein wirst. Wieso? Und die Antwort auf diese Frage ist nicht, weil ich so ein verständnisvoller Typ bin, überhaupt nicht. Sondern, weil ich weiß, was für einen Balken ich in meinem eigenen Auge habe. Weil ich weiß, dass ich selbst nur 2, 3 Ausfahrten entfernt davon bin, genau das Gleiche zu tun. Weil ich weiß, dass ich 2, 3 falsche Entscheidungen davon entfernt bin, genau das Gleiche zu tun. Ich habe selber so einen großen Balken in meinem Auge. Und da geht es nicht nur um Dinge, die wir irgendwie als Lappalie bezeichnen würden. Klammer auf, es sind keine Lappalien, es ist meistens nur ein schlechtes Verständnis von der Sündhaftigkeit, der Grausamkeit von Sünde. Es sind keine Lappalien, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es sind teilweise wirklich Dinge, Unzucht, Ehebruch, was auch immer, wo Leute das offenbaren und ich muss sagen, ey, ich weiß, ich bin selbst nicht weit davon entfernt. Ich habe Gott sei Dank nichts damit zu tun, aber ich weiß, es sind 2, 3 Entscheidungen. Ich weiß, was ich selbst für einen Balken im Auge habe. Ein paar haben es vielleicht mitgekriegt, vor ein paar Wochen ist ein sehr, sehr bekannter Prediger aus dem amerikanischen Raum, ist genau das über sein Leben offenbart worden. Ein Mann, der ja zu Tausenden und über Tausenden Leuten gepredigt hat. Worauf er immer rausgekommen ist, seit 5 Jahren führt er eine Beziehung, eine uneheliche Beziehung zu seiner Frau. Und ich habe diesen Mann sehr gerne gehört. Ich habe von ihm so viel gesehen, wurde von ihm in dem Sinne über YouTube damals sozusagen unterrichtet, wie man so einen Text auslegt, wie man dann zu so einer Predigt kommt und so weiter und so fort. Ich habe den Mann wirklich gern gehabt. Und als ich das gehört habe, ich hätte heulen können. Wirklich, ich hätte wirklich heulen können. Ich war zerbrochen, es hat mich tief bedrückt, aber ich weiß, wo das herkommt. Ich weiß, wo das herkommt. Und ich weiß, dass das gleiche Potenzial in mir schlummert. Woody Borkum sagte mal, der stärkste Mann der Welt, wenn wir jetzt über die Bibel reden, der stärkste Mann der Welt fiel in sexueller Unmoral. Der weiseste Mann der Welt fiel in sexueller Unmoral. Und der Mann mit der wahrscheinlich besten Beziehung zu Gott fiel in sexueller Unmoral. Wer bin ich, dass ich meine, ich wäre immun dagegen? Und ich glaube, er hat recht. Ich rede da von Simson, von Salomo und von David. Und es waren auch bei denen teilweise 2, 3 falsche Entscheidungen. Ein Simson, der damit anfängt als Nazirea, der gar keinen Wein trinken darf, der keine Weintrauben essen darf, sich irgendwo im Weinfeld, in den Weinbergen aufzuhalten. Bei einem David, der eigentlich im Kriegsdienst ist, sich davon enthält. Es sind 2, 3 falsche Entscheidungen. Und schon sind die Männer dort, wo sie waren. Wer bin ich, dass ich denke, dass ich immun gegen die Sünde wäre, die mein Bruder oder meine Schwester begangen hat? Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Und wenn ich so über mich denke, dann wird das meinen Umgang mit meinem Nächsten prägen. Es wird sich maßgeblich verändern, wie ich meinem Bruder oder meiner Schwester begegne, wie ich den Splitter ziehe. Wenn ich so über mich selber denke, dann werde ich nicht, dann kann ich nicht am Mittagstisch einfach, ja, es wäre nichts gewesen oder als wäre es das Normalste der Welt über die Sünde oder ja, das Vergehen eines Bruders oder einer Schwester reden. Wenn ich so über mich denke, wenn ich mir bewusst bin über den Balken in meinen Augen, dann wird mir das nicht über die Lippen kommen können. Und ich glaube, wenn wir das so leben würden, wenn wir uns so bewusst wären, was für ein Balken eigentlich in unserem Auge ist, bevor wir den Splitter im anderen Auge ziehen und sehen, ich glaube, dann würde der ein oder andere Mittagstisch wirklich verstummen, wenn man nichts mehr zu reden hätte. Die eine oder andere Freundschaft würde vielleicht sogar merken, ey, wir haben eigentlich gar nichts gemeinsam. Weil das, worüber wir die ganze Zeit reden, er ist über den Splitter im Auge eines anderen. Und das sage ich als jemand, der ganz genau weiß und aus eigener Erfahrung sagen kann, ich rede so gerne über andere Menschen. Ich merke so oft bei mir selbst, wie ich mir den Mund zuklammern muss, weil ich mir denke, ey, warum willst du das gerade erzählen? Das hat die Person gar nichts zu interessieren, es ist einfach nur Klatsch und Tratsch. Also wie gesagt, der erste Gedanke, wir alle haben einen Balken im Auge. Der zweite ist, das ist nicht die Hauptaussage in dem Text, auch nicht der Fokus in dem Text, aber ich möchte trotzdem einmal darauf eingehen, Menschen sehen nur den Splitter in unserem Auge. Was meine ich damit? Wir alle lesen ja diesen Text. Ich sehe bei meinem Bruder einen Splitter im Auge. Er liest diesen Text ja aber auch. Er hat ja auch eigentlich einen Balken im Auge. Genauso wie ich einen Balken im Auge habe. Und er sieht den Splitter in meinem Auge, ich den Splitter in seinem Auge. Am Ende des Tages kann man froh sein, dass meine Geschwister nur den Splitter sehen und nicht den Balken. Spurgeon hat es mal so gesagt, ich habe es auch schon mal irgendwann mal erwähnt, wenn jemand schlecht über dich redet, sei froh, dass er nicht weiß, wie schlecht du wirklich bist. Und es ist so. Es ist so, wenn die Leute wissen, was in meinem Kopf abgeht, dann würden sie noch viel, viel schlimmer von mir denken, als dass sie es nur aussprechen könnten. Und der dritte Gedanke, den ich hier mit uns rausarbeiten will, hier ist, dass der Balken in unserem Auge blind macht, wenn es darum geht, den Splitter aus dem Auge meines Nächsten zu ziehen. Das sagt ja Jesus hier, oder wie kannst du deinem Bruder sagen, Vers 4, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Wenn du wirklich Interesse daran hast, einen Bruder, eine Schwester zu korrigieren, den Splitter zu ziehen, dann musst du erstmal deinen eigenen Balken entfernen, damit du klar sehen kannst. Die Bibelstelle sagt hier, vorher kannst du gar nicht klar sehen, vorher bist du blind. Ich würde mir ungern Splitter aus dem Auge ziehen lassen von jemandem, der blind ist. Und ich glaube, ganz praktisch bedeutet das für uns, wenn ich erst den Balken entfernen muss, bevor ich den Splitter bei jemandem ziehe, dann werde ich hier nicht durch den Gottesdienst irgendwie marschieren und nach links und rechts gucken und sagen, hier, das passt mir nicht, das passt nicht und da bist du falsch. Sondern wenn ich etwas sehe, dann wird mich das auf meine Knie bringen und ich werde vor meinem Herrn meine Sünden bekennen und sagen, boah, Gott, ich weiß, wie schlecht ich selbst bin. Ich weiß, dass ich doch überhaupt nicht besser bin. Aber mein Bruder, meine Schwester liegt mir so am Herzen. Ich möchte diesen Splitter ziehen. Schenk mir doch Demut, schenk mir doch Bewusstsein über mein eigenes Herz, wenn ich mit dieser Person rede. Wie gesagt, du spazierst ja nicht einfach durch den Gottesdienst und greifst nach links und rechts in fremde Augen. Und du musst auch nicht alles immer sofort ansprechen. Ich fand den Begriff sehr schön, das ist strategisch korrigieren. Ich muss nicht immer sofort auf etwas reagieren. Es kann auch mal 2-3 Tage ruhen. Das Wenigste ist so akut, dass ich sofort irgendwie handeln muss. 2-3 Tage mal drüber beten, von Herrn bringen und dann drauf zugehen. Ich glaube, das schadet nicht. Ich glaube, das ist das, wovon die Stelle hier redet, wenn sie sagt, den eigenen Balken entfernen. Bring es erstmal vor deinen Herrn. Und wenn wir vielleicht am Tisch zusammensitzen und merken, ey, es geht gerade irgendwie wieder nur um andere Leute. Wir sitzen mit unseren Freunden zusammen, das passiert uns auch natürlich. Und man merkt, es geht irgendwie nur um den Splitter im Auge des anderen. Dann geht auf die Knie. Dann geht zusammen auf die Knie. Wenn es komisch ist, zusammen auf die Knie zu gehen oder unangenehm, sollte noch viel unangenehmer sein, über den Splitter jemand anderes zu reden, wenn man nicht bereit ist, gemeinsam auf die Knie zu gehen. Und ich möchte uns wirklich dazu ermutigen, Situationen, wo wir merken, ey, wir verrennen uns da irgendwie, wir reden wieder über andere. Lass uns auf die Knie gehen, von Herrn um Demut bitten, Bewusstsein über unsere eigene Schuld und dann Splitter ziehen. Wir sprechen sehr oft gerne über die Splitter, ohne sie zu ziehen. Aber der Text fordert uns ganz klar dazu auf, die Bibel fordert uns dazu auf, ermahnt einander, geht aufeinander zu, tut das, zieht den Splitter. In Vers 6 sagt Jesus, gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft doch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Ich weiß noch, wie ich damals, ich glaube in meiner Teenagerzeit, diesen Vers gelesen habe und irgendwo mal aufgeschnappt habe, dass es da ums Evangelium geht. Also um die Weitergabe des Evangeliums, ums Evangelisieren. Und wenn jemand halt blöd darauf reagiert oder unempfänglich ist, ja, dann muss ich ihm das nicht weitererzählen. Ich glaube, es ist eine sehr romantische Vorstellung, ich glaube aber auch, dass sie nicht der Wahrheit entspricht. Der Kontext hier, generell die ganze Bergpredigt, redet eigentlich relativ wenig über das Evangelium. Es wäre sehr rein interpretiert, wenn wir hier davon reden, dass es ums Evangelium geht. Nein, ich glaube, es geht genau um das, was wir vorher hier gelesen haben. Diese Perlen, Gottes heiliges Gesetz, Gottes Maßstab für seine Gemeinde, ich muss sie nicht in die Welt hinaustragen und meinen Arbeitskollegen damit korrigieren. Der wird das zertreten, dem wird das überhaupt nicht jucken. Aber ich bin dazu aufgefordert, meine Glaubensgeschwister links und rechts von mir, ja, mit diesen Worten zu ermutigen, zu korrigieren, auszurichten. Davon redet die Stelle hier. Es geht hier gar nicht ums Evangelium, um die Evangeliumsverkündigung. Es geht darum, Gottes Maßstab an das Leben von meinen Geschwistern zu legen. Und ich möchte die bittere Pille, die wir heute vielleicht auch mit dem Text hier schlucken mussten, mit einem süßen Nachgeschmack enden lassen. Und ich glaube, das erlaubt der Text hier auch in Vers 6, weil er davon redet, dieses Maß an Korrektur, diese Umgangsweise miteinander, die wir untereinander haben sollen, wo wir einander korrigieren sollen, die gilt meinen Glaubensgeschwistern. Die gilt uns, die wir doch beide, links und rechts von mir, mein Bruder, meine Schwester, wir sind doch alle ja, begnadete Sünder. Wir haben doch alle Gnade empfangen. Er ist doch unser Herr, der uns gesehen hat in unserer tiefen Schuld und uns beide oder uns alle drei begnadigt hat. Der mich jeden Tag neu aus Gnade leben lässt, der mir jeden Tag aufs Neue mit seiner Geduld begegnet. Dieser Herr ist es doch, der uns hier gemeinsam sitzen lässt und der so viel Geduld mit uns hat. Ja, manchmal auch mehr Geduld als wir, oder meistens mehr Geduld als wir mit uns gegenseitig haben. Jesus könnte uns so verändern. Er tut es aber nicht. Er tut es Stück für Stück für Stück, über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, bis zu unserem Lebensende, wo wir dann ja komplett verwandelt werden. Aber bis dahin haben wir mit der Sünde in uns zu kämpfen. Und unser Herr hat so viel Geduld mit uns. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, lasst diese Geduld ja auch gegenseitig mit uns haben. Lasst uns begegnen, uns gegenseitig begegnen, wie Jesus uns begegnet. Mit Gnade, mit Geduld, mit Langmut, Ausdauer, ertragend. Und mit ganz viel Liebe und Sorgfalt und Demut, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, ihn vorsichtig zu ziehen. Und das wünsche ich mir wirklich. Ich fasse nochmal zusammen für uns, ja, was der Text für uns heute drin hat. Das Erste ist, du sollst nicht richten. Wir sind nicht berechtigt, das Urteil über jemanden zu sprechen, weil wir das Herz gar nicht beurteilen können. Wir können es nicht. Das Zweite ist, ja, wir haben alle einen Balken im Auge. Wir sind doch alle tief schuldig. Tief sündig in dem, was wir jeden Tag tun. Das Dritte ist, ja, jeder hat wirklich einen Balken im Auge und nicht nur einen Splitter. Sei froh, dass der Nächste nur den Splitter sieht, nimm es dankbar an. Ja, und das Letzte, lass uns erst den Balken rausziehen, in Demut vor dem Herrn, der das Ganze bringen und dann erst unseren Geschwistern begegnen. Amen.